Enttäuschung ist auch das Ende einer Täuschung. Das heißt, wenn du drauf kommst, dass was auch immer in deinem Leben so mittel funktioniert oder mit dir selbst oder in Kombination mit anderen, ist es schon im Moment recht hart. Wenn du enttäuscht bist von deinem Freundin, von deinem Freund, von deinem Kind, von deinem Kollegen, von deinem Vorgesetzten und du hast die Möglichkeit, darüber zu sprechen, dann kann das auch ein Ende einer Täuschung sein. Herzlich willkommen in einer neuen Folge von Amazing 15. Heute geht es um nichts weniger als Diagnosen. Ein schwer diskutiertes Thema, warum man eine haben sollte oder welche Umstände einen dazu führen oder was das überhaupt bringt. Der Start in die Reise einer Diagnose. Wann bzw. welche Umstände stoßen eine Diagnose an? Das ist relativ unterschiedlich und gleichzeitig darf ich euch sagen, finde ich es bei den meisten Menschen ähnlich. Also es ist eine Herausforderung, die im Leben passiert, die dann dazu führt, dass man den Status quo oder die eigene Wahrnehmung oder das eigene Regelwerk in Frage stellt. Und wenn ich jetzt sage Herausforderungen, möchte ich jetzt auch noch ein bisschen spezifisch bleiben. Also das heißt zum Beispiel, manche Menschen starten mit einer Psychotherapie in Bezug auf eine Depression oder einen Burnout. Und das alles kann sozusagen auch am Ende eine Diagnose auslösen. In meinem Fall war es so, im Zuge meiner Psychotherapie habe ich auch Diagnosen abgeklärt, die alle mit negativem Ergebnis, also bipolare Störung, Borderline-Störung. Ich dachte wirklich, dass ich dort auf dem richtigen Weg bin, denn es fiel mir sehr, sehr schwer, mit Menschen in Verbindung zu bleiben oder Freundschaften zu pflegen oder mich sozusagen auch emotional langfristig auf Personen einzulassen. Und gleichzeitig war ich immer wieder sprunghaft, auch im emotionalen Kontext, und dachte, dass hier sozusagen nach Internetrecherche meine Antwort zu Hause ist. Und ich hatte für all diese Diagnosen negative Ergebnisse, was mich dazu geführt hat, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist bei mir. Und der zweite Punkt war, mit der Diagnose meiner ältesten Tochter habe ich mich möglicherweise Hyperfokus durchaus über Nacht, vielleicht sogar die ganze Nacht, im Internet aufgeschlaut. Wenn ein Kind oder wenn ein Mensch eine Neurodivergenz hat oder eine Diagnose im neurodivergenten Spektrum bekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 80%, dass einer oder beide Elternteile auch dieses Merkmal mitbringen. Ich glaube, in dieser Nacht habe ich das wahrscheinlich 8-mal gelesen, 7-mal einfach weitergescrollt und beim 8-mal scheinbar endlich hat es Klick gemacht. Und dann habe ich mir einen Termin ausgemacht. Und jetzt auf die Frage, wann sollte man denn so einen Termin ausmachen oder eine Diagnose machen? Für mich gibt es da eine ganz einfache Regel mittlerweile, die habe ich damals nicht so ganz verinnerlicht, aber heute würde ich sagen, eine Diagnose schafft, Verhaltensweisen von der Persönlichkeit zu trennen. Und das habe ich bis zu dem Zeitpunkt natürlich nicht verstanden. Lass es mich erklären. Menschen mit ADHS sagen zum Beispiel, ich bin unzuverlässig, ich bin unpünktlich, ich mache Dinge nicht fertig, ich bin ein Hans Dampf in allen Gassen. Ihr hört das schon, ich bin. Und das heißt, diese Verhaltensweisen verbindet man so stark mit der Persönlichkeit, dass man sich überhaupt keine Möglichkeit oder Freiraum, Spielraum lässt, dass man mit einer anderen Struktur, mit einer anderen Anleitung, mit einem anderen Verständnis durchaus verlässlich, pünktlich, strukturiert oder auch Dinge zu Ende bringen kann. Und das ist, glaube ich, das Wertvollste bei einer Diagnose. Es schafft, Verhaltensweisen von der Persönlichkeit zu trennen, nämlich bei Neurodivergenz, und das ist besonders angenommen. Du schüttelst jemanden die Hand und du hast in deinem Gehirn so ungefähr 5 Nervenstränge, die diesen Berührungsmoment des Händeschüttelns weiterleiten. Wenn du jetzt mehr Synapsen im Gehirn hast, angenommen 15 oder 50, dann empfindest du diese Berührung 10-mal oder 3-mal stärker als alle anderen. Und das ist ja per se nicht falsch. Du bist deswegen nicht mehr sensibel oder wie auch immer, sondern dein Gehirn hat einfach eine dreifache oder zehnfache Informationsverarbeitung bzw. Informationsweiterleitung und dadurch empfindest du diese Berührung stärker. Und wie du jetzt schon verstehst, hat das jetzt nicht so viel mit deiner Persönlichkeit zu tun, wie du das empfindest, und dadurch entsteht natürlich auch ein Verhalten diesbezüglich. Das heißt, du magst möglicherweise Hände schnütteln nicht in jeder Gelegenheit und schon gar nicht vor bestimmten Situationen. Das heißt, vor einem Bewerbungsgespräch vielleicht nicht. Und dadurch wirkst du vielleicht isoliert oder arrogant und so weiter. Und das sind dann plötzlich, formuliert man dann sowas wie Persönlichkeitsmerkmale. Und das ist nicht notwendig, wenn man versteht, wo die Ursache ist. 20% des neurodivergenten Vorkommens kann auch nicht genetisch basiert sein. Dennoch ist es sehr wahrscheinlich, dass solche Verhaltensweisen bzw. Denkstile in der Familie vertreten sind. Mit der Diagnose meiner ältesten Tochter ist sozusagen ein großer Schritt in der Familie passiert, denn die Autismusdiagnose meiner zwei Kinder hat viel, viel früher bei mir Gedanken ausgelöst als das ADHS-Spektrum. Denn ich habe immer gedacht irgendwie, dass wir ganz normal sind, dass alle Menschen so agieren wie wir. Ich habe keinen Unterschied gemerkt in dem Verhalten, in den Struggles, in den Schwierigkeiten meiner ältesten Tochter, meines mittleren Sohns und meiner jüngsten Tochter, sondern ich habe mich dort einfach wiedererkannt und habe daraus geschlossen, es ist eh bei allen so. Bei den Kindern im Autismus-Spektrum habe ich gesehen, dass es einen großen Unterschied gibt. Und durch die Diagnose meiner Ältesten habe ich selbst mich hinterfragt und dann auch verstanden, warum kann ich ihr in ihren Herausforderungen, Tagesstruktur, Hausaufgaben rechtzeitig machen, Prüfungsangst nicht helfen, weil es bei mir Trigger auslöst. Nämlich, ich habe das auch gerade so irgendwie im Griff, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob immer. Und das hat eine ganz dramatische Auswirkung zur Folge aus meiner Sicht, nämlich, wenn man selbst nicht weiß, wo sozusagen das eigene Können, das eigene Stärkenprofil endet, dann weiß man sozusagen auch nicht, wie man mit Kindern, mit Mitarbeitern, mit Kollegen, mit Freunden umgeht. Und das hat sich für mich durch meine Diagnose grundlegend verändert. Also in meinem Fall könnte man davon sprechen, dass es eine Verlaufsdiagnose war. Das heißt, zu einem Status, zu einem bestimmten Datum habe ich eine Diagnose gemacht, ein Ergebnis erhalten, eine Coaching-Empfehlung bekommen und meine Therapie fortgesetzt. Und als ich gemerkt habe, da komme ich nicht weiter, habe ich eine erneute Diagnose angestrebt, um einerseits den Verlauf bzw. die Entwicklung festzustellen. Und ja, die zweite Diagnose habe ich bei einer Diagnostikerin gemacht, die spezialisiert ist auf Frauen und Mädchen. Und das war für mich bahnbrechend. Nämlich auch, sie hat erkannt, als ich sozusagen Masking in der Nachbesprechung meiner Diagnose angewendet habe, in einem Moment, wo es mir ein bisschen unangenehmer war. Es ging um kriminelle Energie. Und jetzt muss ich euch erklären, warum ist das so entscheidend? Weil da gibt es drei Einstufen. Akzentuierung, also eine vorhandene Merkmal und eine starke Ausprägung. Und bei mir ging es um Akzentuierung, was genau gar nichts bedeutet. Aber allein sagt die das und ich denke mir so, oh, bitte der Pinky und nicht der Brain. Ich bin auch kein kriminelles Superhirn und ich will auch gar nicht hören, dass das irgendwie angelegt ist und dass ich mein ganzes Leben dagegen ankämpfe. Also sage ich lieber einfach irgendeine Nebelgranate, damit es hier auch gar nicht weitergeht. Und die war sehr gut strukturiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wenn ihr Menschen beim Lügen erkennen wollt, hier ein kleiner Tipp. Lügen sind immer viel detaillierter ausformuliert als die Wahrheit. Und sie hat's durchschaut. Und sie hat mir ganze 11 Minuten gegeben, hier ausführlich was auch immer zu konstruieren. Und dann sagte sie einfach, und Frau Marton, jetzt bitte nochmal ehrlich. Ich habe ein Problem mit der Wahrnehmung, dass ich eine kriminelle Energie hätte. Gut, darf ich Ihnen Ihre Ergebnisse präsentieren? Ich bin mir noch nicht sicher, sagt sie. Was haben Sie denn für eine Frage vorher? Sag ich, naja, ich weiß, dass ich 42 Fragen im Bereich dieser Kategorie beantwortet habe und ich habe sie alle durchgegangen, währenddem ich Ihnen jetzt 11 Minuten irgendwas anderes erzählt habe und ich habe festgestellt, dass ich die Fragen wahrscheinlich viel zu ehrlich beantwortet habe, weil viele Fragen fingen an wie, hatten Sie zwischen dem 8. und 12. Lebensjahr, sind Sie da mit dem Gesetz in Konflikt geraten? So ähnlich waren die Fragen, gell? 8. und 12. Jahr mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Und ich habe natürlich Ja angegeben, weil ich natürlich schon ein paar Streiche und ein paar Dinge gemacht habe, die nicht erlaubt waren. Aber ich wurde ja nicht erwischt. Deswegen bin ich ja nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Und deswegen habe ich die Frage einfach viel zu ehrlich beantwortet. 42, was dazu geführt hat, dass ich natürlich eine Akzentuierung bei krimineller Energie hatte. Und wenn ich in diesem Moment diese Nebelgranate gesendet und die Dame auf der anderen Seite mir keine Antwort gegeben hätte, wäre ich den Rest meines Lebens durch mein Leben gelaufen, in der Angst, dass ich eigentlich ein kriminelles Superhirn bin. Bin ich nicht. Also habe ich gesagt, was meinen die dazu? Sagt sie, ja, deswegen haben sie einen zusätzlichen Termin bekommen, damit wir das nochmal anschauen. Und ich habe ihnen heute relativ viele Fragen dazu gestellt und bin zum Schluss gekommen. Und sie holt inne und ich sage, dass ich, jetzt wissen sie, dass ich es nicht bin. Sagt sie, naja, dass sie nicht erwischt wurden, zeigt, dass sie sehr, sehr strukturiert und analytisch denken können, auch im Vorhinein. Und das mündet bei ihnen eher in ein unternehmerisches Denken. Das heißt, was auch immer sie unternehmen, was auch immer sie sich vornehmen, denken sie relativ dreidimensional durch in Plus-Minus, also Gewinn und Verlust, Aufwand etc. Und wie weit ist es sozusagen innerhalb der gesetzlichen Grenze und wie weit dehnen sie gerade die sozusagen Rahmenbedingungen und ist das vertretbar? Und das ist der Punkt. Warum sage ich euch das? Weil es entscheidend ist. Da ist nämlich eine Fähigkeit dahinter und keine Persönlichkeitsstörung. Und ich hätte die fast verpasst, wenn ich da unehrlich gewesen wäre. Das heißt, mit meiner Diagnose habe ich einerseits viel gelernt, dass mit mir eigentlich alles halbwegs in Ordnung ist. Oder heute kann ich mich fast schon ein bisschen mit Fähigkeiten ausgestattet sehen. Und dass mein Gehirn ein bisschen anders funktioniert. Das heißt, auch in diesem Moment habe ich natürlich Coping-Methoden angewendet. Ich habe mein Gehirn ausgetrickst, das zu tun, was ich eigentlich möchte, dass mein Gehirn tut. Weil im ersten Moment wollte ich natürlich ehrlich sein. Dann habe ich mir überlegt, was das für eine Antwort bedeuten könnte und ob ich mit der Antwort überhaupt umgehen kann. Und anstatt das all das Overthinking zu betreiben, hätte ich einfach ehrlich sein können. Und ja, das habe ich durch die Diagnose gelernt. Ein zweiter Punkt, das wissen nicht so viele von euch. Ich habe gelernt im Rahmen meiner Diagnose, dass neurodivergente Menschen in den allerwenigsten Fällen, um nicht nie zu sagen, ein besonderes Verhältnis zum Essen haben. Das heißt, zu viel essen, gar nicht essen, Hunger haben, dauernd Hunger haben, gar keinen Hunger haben, nur bestimmte Lebensmittel essen können, nur bestimmte Texturen und so weiter. Und in meinem Fall, ich war schwerst übergewichtig, Adipositasstufe 4, also wirklich stark. Und ich habe mit der Diagnose verstanden, warum ich so viel esse. Nämlich, als ich wusste dann, dass ich ADHS wirklich habe, wusste ich auch, dass ich sozusagen diesen Dopaminmangel habe. Zwar baut sich Dopamin schnell bei mir auf, aber auch schnell wieder ab, weil der Stoffwechsel von Dopamin bei mir schneller funktioniert als bei Menschen ohne ADHS. Und um mich konzentrieren zu können, habe ich immer etwas gegessen. Ich dachte allerdings, ich bin einfach ein Genießertyp. Ja, ich esse einfach gerne. So, schon wieder. Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensweisen vermischt. Und mit der Diagnose habe ich festgestellt, ich esse immer dann, wenn ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Und in einem Ausmaß, dass sozusagen dieses Gap geschlossen wird. In meinem Gehirn halt das Dopamin und Noradrenalin. Also mich entweder sozusagen zu belohnen, zu pushen, Aufmerksamkeit zu erzeugen, beziehungsweise meine Impulsivität oder meine Impulssteuerung zu minimieren. Und das hat ja am Ende dazu geführt, dass ich so viel Übergewicht hatte, dass ich auf einem guten Weg Richtung Herzinfarkt war. Also in meinem Fall hat die Diagnose, und das sage ich ganz bewusst, allerdings erst die zweite, einen wirklichen Änderung erzielt. Und das auf die Frage, was für Vorteile oder Nachteile können sich aus dem Prozess einer Diagnose ergeben. Manche wünschen sich schon, hoffentlich finde ich jetzt hier endlich Antworten auf eine Frage, die ich schon so lange nicht beantworten kann. Aber für die allermeisten ist es schon so, ich gehe jetzt zu einem Test und ich bin mir nicht sicher, ob ich den bestehen will. Gell? Also so war es auch bei mir. Und auch wenn ich nachher ein Stück weit erleichtert war, musste ich auch anerkennen und integrieren, dass das so ist. Und das heißt in meinem Fall, dass ich ja nicht nur ADHS habe, sondern davor schon ADHS hatte. Und das ist dieser Moment, das heißt, sehr, sehr viel Selbstsabotage begangen habe. Oder anders formuliert, mich mit massiver Härte, Disziplin und fast schon einer Abspaltung der persönlichen Fürsorge, also für mich selbst einzustehen, die Ergebnisse, die ich in meinem Leben erzielt habe, nur so geschafft habe, dass ich einen Großteil gegen mich selbst gearbeitet habe. Das ist so, ich weiß nicht, ob das ein Vor- oder Nachteil ist, aber es ist schon ein harter Moment, also enttäuschend zu sehen, dass ich, also ich selbst bin ja hoffentlich meine allerbeste Freundin, jahrelang gegen mich selbst gearbeitet habe. Und das so weit, dass ich halt in Burnout und Depressionen und doch auch private Herausforderungen gekommen bin. Das ist schon ein Stück weit enttäuschend. Enttäuschung ist auch das Ende einer Täuschung. Das heißt, wenn du drauf kommst, dass was auch immer in deinem Leben so mittel funktioniert oder mit dir selbst oder in Kombination mit anderen, ist es schon im Moment recht hart. Wenn du enttäuscht bist von deiner Freundin, von deinem Freund, von deinem Kind, von deinem Kollegen, von deinem Vorgesetzten und du hast die Möglichkeit, darüber zu sprechen, dann kann das auch ein Ende einer Täuschung sein. Das heißt, ich habe mir selbst etwas vorgemacht, und damit auch dem Gegenüber. Und das Gegenüber hat sich auch etwas vorgemacht und damit auch mir. Und wenn wir das sozusagen auflösen, dann können wir beide damit aufhören und das Tatsächliche tun. So ähnlich auch bei mir. Das heißt, wenn ich jetzt aufhöre, Dinge zu tun, die mir nicht gut tun, dann kann ich damit anfangen, Dinge zu tun, mit denen ich wirklich effektiv, erfolgreich und mental gesund vorankomme. Bei mir war es halt auch Gewichtsverlust. Ich habe mit dem Verständnis über mein Essverhalten und parallel dazu hatte ich auch eine Magen-OP, habe ich einfach 60 Kilo verloren. Warum sage ich euch das? Ich habe mich immer unglaublich schön und stark und wundervoll gefühlt, auch mit meinem mehr Kilos. Ich war da wirklich der Meinung, bam, also das war's so. Gesundheitlich war das ein bisschen anders, stand in meinem Bluttest und überall hatte ich nicht so tolle Ergebnisse. Aber warum erzähle ich euch das mit dem Gewicht? Ich habe mir sozusagen immer die Erinnerung nochmal hergeholt, dass ich das Gewicht, das ich abgenommen habe, mir in Rucksäcken vorne und hinten umgeschnallt habe und bestimmte Distanzen gegangen bin, um mir zu zeigen, was ist jetzt weniger. Um das auch zu realisieren, also für mich selbst. Um was ist jetzt mein Leben leichter? Und das passiert, glaube ich, im Rahmen eines Diagnoseprozesses, wenn du aufhörst, Dinge zu tun, dir selbst anzutun, die dir das Leben schwerer machen, die dich belasten. Und in meinem Fall sozusagen sind beide Prozesse parallel gelaufen. Das heißt, ich habe weniger Dinge gemacht, die mich mental belasten und da habe ich höhere mentale Leistungsfähigkeit, höhere Konzentrationsfähigkeit, eine bessere Frustrationstoleranz, bessere emotionale Regulation, eine bessere Reflexion auch. Und natürlich all das führt zu einer höheren Resilienz am Ende. Und das kann daraus erfolgen. Also eine wirklich veränderten Lifestyle-Modifikation, die am Ende mehr dich selbst supportet, als das zu tun, was du glaubst, was man tun muss. Wo kann man sich eine Diagnose holen? In Österreich, in Deutschland und in der Schweiz, eigentlich überall macht man eine Diagnose beim Psychologen. Da gibt es bestimmte Psychologen, die sich zu bestimmten Themen spezialisiert haben. Und wie lange dauert eine Diagnose? Im Normalfall rund 4 Stunden. Ich möchte hier an dieser Stelle sagen, es gibt Angebote auf Kasse und davon gibt es doch einige gute auch. Im Schnitt ist die Wartezeit zwischen 4 und 8 Monaten, je nachdem Bundesland und Verfügbarkeit. Und es gibt das auch privat. Und dass man das vielleicht auch noch klar hat, es ist ein erster Schritt, sich damit auseinanderzusetzen, gell? Also da drin steht dann nicht, ich bin gut in dem und dem und dem, sondern es steht sozusagen, wo ist die Besonderheit? Neurodiversität beschreibt die Unterschiedlichkeit aller Menschen. Also alle Menschen sind unterschiedlich. Es gibt keinen Menschen, der gleich denkt wie der andere. Nicht mal eineiige Zwillinge denken gleich. Und Divergenz ist sozusagen von der gesamten Unterschiedlichkeit weicht sozusagen eine Personengruppe nochmal ein kleines Stückchen mehr ab. Wie soll ich das jetzt erklären? In der Klasse, in der Schulklasse oder im Büro sind alle Menschen unterschiedlich groß. Und dennoch, wenn man sie zusammenclustert, sind einige Menschen zwar unterschiedlich groß, aber doch innerhalb einer Range. Und oft gibt es eine Person, die ein Stückchen kleiner oder ein Stückchen größer ist. Das ist eine Divergenz, eine Abweichung von der gesamten Unterschiedlichkeit. Und eine Diagnose enthält sozusagen hier Rahmenbedingungen, die das hervorheben. Das heißt, wo weicht mein Profil von der gesamten Unterschiedlichkeit stark vertreten ab? Und das steht da drin. Schlechte Erfahrungen gibt es natürlich auch in diesem Zusammenhang. Die sind aus meiner Sicht wirklich von humoristischem Wert. Also bitte lacht darüber. Es passiert auch in anderen Diagnosen häufig, dass ein Spezialist eine bestimmte ganz einfache Erkrankung oder Besonderheit übersieht. Ja? Bandscheiben oder was auch immer. Oder man geht zum Orthopäden und hat Knieschmerzen und der sagt, naja, weiß ich nicht. Und irgendeiner findet dann heraus, es ist doch die Hüfte. Und das passiert ähnlich auch bei Neurodivergenz. Und da sind manchmal so flapsige Aussagen von Menschen, von Therapeuten oder von Psychologen, die sich in dem Thema nicht auskennen, durchaus irreführend und schmerzhaft können sie sein. Aber auch von Vorgesetzten, von Eltern vielleicht auch und von Lehrern. Ich habe schon gehört von einer Person bei uns im Pool, die eine Diagnostik gemacht hat und dann ihrer Vorgesetzten präsentiert hat. Also sie hat eine ADHS-Diagnose und die Vorgesetzte reagierte mit: Du kannst nicht ADHS haben, ganz sicher nicht, du bist einfach nur faul. Weil du kannst nämlich alles in einer enormen Geschwindigkeit, aber du fängst halt einfach nicht an. Und das ist schon eine massive Kränkung. Wenn man aber versteht sozusagen, dass der Dopaminlevel geringer ist und das Noradrenalin nicht vorhanden ist, dann ist es manchmal eine große Herausforderung, um als ADHSler ins Tun zu kommen. Was auch so gerne Aussagen sind wie: Weibliche Coach war zur Eigendiagnostik bei einem Therapeuten und der Therapeut sagt, naja, wenn sie Coach sind, dann können sie nicht Autistin sein. Also das geht ja nicht, weil sie sind ja nicht empathisch. Also sie können sich ja nicht auf eine andere Person einlassen. Blödsinn. Wirklich absoluter Blödsinn. Also es ist ja nicht die Frage, wie man Empathie zu verstehen gibt, sondern es sind ja hier Beobachtungsfähigkeiten, Mustererkennung, Spezifika im menschlichen Verhalten, die auch auf kognitiver Ebene, ohne sich sozusagen hineinzuversetzen in das Gegenüber, möglich. Und nicht alle Autistinnen haben ein eingeschränktes oder so stark eingeschränktes Empathieverhalten. Eines der weit verbreitetsten Phänomene oder das, was man von außen kennt, ist, dass Autistinnen sich schwer tun bei Augenkontakt. Ich möchte da mal kurz aufrufen, dass wir ADHSler, wenn wir emotional sprechen, auch nicht so gerne Augenkontakt haben, weil wir sofort mit der Reaktion des anderen konfrontiert sind und dann unsere Aussage vielleicht noch währenddem wir sprechen anpassen. Einfach, um beim Gegenüber nicht so viel auszulösen. Kurzum, man glaubt, dass Autistinnen oder Autisten keinen Augenkontakt halten können. Und das heißt, wenn eine Autistin, ein Autist Augenkontakt halten kann, könnte es sein, dass ein Therapeut das austestet und sagt, sie können ja nicht Autismus haben, weil sie können ja Augenkontakt halten. Blödsinn. Noch einmal, schwerer Blödsinn. Das heißt, einerseits kann man sich das antrainieren mit sehr viel Disziplin und Härte. Andererseits kann man natürlich auch sich antrainieren, knapp neben die Augen zu schauen, zum Beispiel in die Mitte oder aufs Kinn oder auf die Nasenspitze und sich darauf zu fokussieren. Und das sieht dann auch aus wie Augenkontakt. Und manche von uns können auch Augenkontakt halten. Das ist ein Spektrum. Autismus, ADHS, Legasthenie, Dyspraxie, intellektuelle Hochbegabung, Hochsensibilität, Tourette, all das ist ein Spektrum. Manchmal antworten Menschen so flapsig über komplexe Inhalte mit einfachen Antworten, weil sie unsicher sind, dass sie sich zugeben, dass sie sich nicht auskennen. Also aus meiner Sicht ist Dummheit nichts anderes als Unwissenheit. Und ein extrem gutes Gegenmittel, um dieses Phänomen zu bekämpfen, heißt interessiert zu sein. Und wenn man interessiert ist, dann ist das wahrscheinlich der Schlüssel, verdammt schlau zu werden. Aber viele Menschen möchten halt oft nicht zugeben, wenn sie etwas nicht wissen und treffen dann eine Aussage, die so abschließend totalitär ist, dass es halt keinen Spielraum mehr zulässt. Und da bitte ich einfach, solltet ihr mal eine Diagnose anstreben, die halt so suboptimal ist, geht's einfach und macht es nochmal. Es tut überhaupt nicht weh. Und wenn ihr das ein erste Mal schon hattet, dann kann es das zweite Mal besser werden oder ihr wisst auf jeden Fall schon, wie es weitergehen kann. Und ja, es gibt viele Fehldiagnosen auch. Das heißt, so eine Verlaufsdiagnose zu machen, also mehrmals hier einzuchecken, macht durchaus Sinn. Und in meinem Fall bin ich ja in Abklärung jetzt auch mit Autismus, mit ADHS und in meinem Fall nehme ich ja Ritalin oder das sozusagen Eingrenzen von ADHS während meiner autistischen Seiten erst sichtbar. Das heißt, mein ADHS war so stark, dass der andere Teil nicht sichtbar war. Und das ist ein Phänomen, das sollten wir bitte auch alle wissen. Heute geht man davon aus, dass es ein Spektrum ist. Früher ging man davon aus, dass Menschen, die Autismus haben, nicht auch ADHS haben können. Heute glaubt man genau das Gegenteil, dass 80% der Personen im Autismus-Spektrum auch ADHS haben und dass es sozusagen ein Spektrum ist und sich sozusagen in diesem Spektrum unterschiedlich darstellen kann. Das heißt nicht, dass jeder Autist bitte und nicht jeder und so weiter, aber es gibt eine Kombination. Und viele von uns haben auch den Hattrick, also Legasthenie, ADHS und Autismus und manchmal auch mit Dyspraxie oder Dyskalkulie oder in verschiedenen Kombinationen. Und am Ende des Tages, wenn ihr da genau hinschaut, werdet ihr aus meiner Sicht, so ist es auch bei mir gewesen, mit einer Diagnose und der Trennung von Verhaltensweisen von der Persönlichkeit langsam Schritt für Schritt an euer Stärkenprofil rankommen. Und in meinem Fall hat sich kaum etwas verändert. Also ich bin immer noch Gründerin, ich bin immer noch Führungskraft, ich bin immer noch dieselbe Person und Freundin, die ich davor war. In meinem Fall konnte ich mit der Diagnose von ADHS und der Einnahme von Ritalin einen großen Schritt und das nach fast 12 Jahren Psychotherapie in Richtung Selbstwert gehen. Ich habe nach 3 Tagen von Ritalin-Einnahme Selbstwert kennengelernt in meinem eigenen Verhalten. Und zwar nicht leistungsbezogenen Selbstwert, sondern ich bin auch was wert, wenn ich etwas nicht leiste. Und das abgesehen von der Gewichtsabnahme hat ganz viel bei mir verändert. Das heißt, ich kann viel stärker sagen, was ich gerade nicht will oder dass ich, auch wenn ich etwas nicht vollständig fertig habe, ein wertvoller Mensch bin. Das ging bei mir nicht. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so ehrgeizig und diszipliniert immer war zu mir, mich selbst sabotiert habe und irgendwann im ersten und dann im zweiten Burnout war. Aber ja, heißt ja nicht, dass ich nicht noch eins anstrebe, aber ich glaube, ich bin recht safe in dem Gebiet. Also, in diesem Sinne, ich weiß ja nie, wie ich rausfinde, auch nicht, wie ich reinfinde. Danke fürs Zuhören, over and out. Ich freue mich, von euch mehr Fragen zu bekommen. Das kann ich nicht. Auf Wiederhören.